Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Birdbeats Podcast. Heute stellen euch Kalle und ich eine Vogelart vor, die ihr, denke ich, alle kennt, aber die ihr nach dieser Folge besser kennt. Denn ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, Mönchsgrasmücke kennt man irgendwie zwar und sieht man dann doch im Laufe des Jahres ziemlich häufig oder hört sie, aber so viel, wie wir jetzt inhaltlich hier drin haben, bin ich schon echt beeindruckt, was alles durch irgendwelche Studien herausgefunden wurde. Also wie jetzt eine Folge, in dem jeder, der die Mönchsgrasmücke noch nicht so gut kennt, die Art gut kennenlernen wird und jeder, der die Art schon kennt und denkt, okay, die Folge bringt mir jetzt nicht so viel, das kann ich widerlegen. Die Folge wird sehr, sehr viel Mehrwert bieten. Und deswegen sage ich, Kalle, hi, was geht?
Ja, coole Idee, auch mal die häufigen Arten zu beleuchten. Und ich denke, es wird sich echt lohnen. Wir haben einiges Interessantes herausgefunden. Wenn ich hier so unsere Notizen mal durchgehe, sind da auf jeden Fall einige Sachen dabei, die ich noch nicht so wusste. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, sich auch mal mit diesen häufigen Arten zu beschäftigen. Ja, Simon, leg mal los. Was hast du denn so Spannendes rausgefunden über die Mönchsgrasmücke?
Ja, das Spannendste kommt tatsächlich zum Schluss. Aber wir fangen mal ganz gediegen an und stellen euch eben erstmal so ein bisschen Hintergrundinformationen vor. Wie sieht die Mönchsgrasmücke überhaupt aus? Was für Kleider hat sie? Wo kommt sie vor? Was für verschiedene Unterarten gibt es? In welchem Habitat, also Lebensraum, ist sie zu finden? Wie zieht sie dann als Zugvogel? Und gehen ein bisschen auf eben ihr Brutverhalten, Population und so weiter ein. Der Anfang ist ganz einfach, nämlich mit dem Namen der Mönchsgrasmücke. Der Name Mönchsgrasmücke kommt natürlich von einmal beim Mönch, von der schwarzen Kopfkappe, die das Männchen hat. Und Grasmücke kommt aus dem Mittelhochdeutschen, was irgendwie so Grausnäckere oder so hieß, weil sie so unscheinbar grau sind, die ganzen Grasmücken. Auf Englisch heißt sie Black Cap, also übersetzt wörtlich Schwarzkappe oder Schwarzkopf, was ziemlich gut eben das Merkmal dann der Männchen, der adulten Männchen beschreibt. Auf Latein heißt sie Sylvia atricapila, eben Sylvia dann von den Grasmücken und atricapila von der Art. Kalle, magst du mit der Bestimmung weitermachen?
Ich kann sogar noch was hinzufügen, dass das Grasmücke, also das hat nichts mit der Mücke im tatsächlich, also mit dem heutigen Mücke, also dem Insekt zu tun, sondern es kommt vielmehr von Smoker, also sozusagen das S noch dazu, und das bedeutet vielmehr Schlüpfen aus dem Althochdeutschen, also dass die sozusagen so durch die Dornbüsche, durch die dichte Vegetation da irgendwie durchschlüpfen und dann das Gra, was noch übrig bleibt, dann eher das Graue bedeutet, weil die meisten Grasmücken ja doch recht einfarbig, schlicht gefärbt sind. Und ja, klar, Mönchsgrasmücke dann über die schwarze Kappe. Das Weibchen wurde da mal wieder etwas vernachlässigt. Mit was sollte ich jetzt weitermachen?
Bestimmung.
Mit der Bestimmung, ja, ein paar ganz trockene Fakten. Die Größe, Körperlänge etwa 14 cm. Das Gewicht variiert stark zwischen, also jahreszeitlich natürlich, zwischen 8,5 und 31 Gramm im Extremum, durchschnittlich bei knapp über 20 Gramm. Die Gefiederfärbung, ja, ich denke mal, jeder hat es im Kopf. Ansonsten irgendwie mal kurz Google anschmeißen. Ja, man hat einen einfarbig grauen Vogel, die Flügel sind etwas dunkler grau und dann hat man eine schwarze Kappe, die ja beim Männchen schwarz ist, beim Weibchen braun. Wenn man jetzt denkt, ich habe irgendwie eine Sumpfmeise oder eine Weidenmeise beschrieben, sieht es dann doch irgendwie, obwohl man sie ähnlich optisch beschreibt, total anders aus. Also auch von der Körperhaltung, von den Proportionen wie eine Grasmücke, nicht wie eine Meise. Wie gesagt, das Männchen unterscheidet sich vor allem durch die Kopffärbung vom Weibchen. Die Jungvögel haben auch eine weibchenfarbig gefärbte Kopfkappe, also eher so orange-braun. Man kann allerdings, wenn man die Vögel in der Hand hat, auch die Jungvögel von den Weibchen unterscheiden, zum Beispiel durch die Mausergrenze in den großen Decken. Wenn dann die Mauser auch weiter fortschreitet, bekommen dann die Jungvögel die männlichen Jungvögel auch irgendwann die schwarzen Federn am Kopf. Und bei den Weibchen kommen dann neue braune Federn am Kopf raus. Außerdem ist in Kombination damit die Irisfärbung auch ganz gut. Sprich, die diesjährigen haben eine dunkle braungraue Gesichts- oder Augenfärbung. Und bei den Adulten ist das rötlich-braun. Also die Adulten haben selten ohne Rot und die Jungvögel haben eigentlich nie Rot oder rötliche Töne in der Irisfärbung. Also falls man sie mal ganz nah dran haben sollte oder mal ein ganz nahes Bild hat oder sie mal in der Hand haben sollte oder wie auch immer, kann man da auf jeden Fall mal genauer drauf achten.
Ja, das gilt natürlich für unsere Mönchsgrasmücke, dass es verschiedene Unterarten gibt, da gehen wir gleich noch drauf ein. Die Frage ist jetzt erstmal, wo kann man die Mönchsgrasmücke überhaupt antreffen? Das gilt so ziemlich für ganz Europa. Sie ist Brutvogel in eben Zentral- bis Südeuropa, nördlich bis eben Norwegen und Schweden. Da gibt es dann quasi so eine Grenze Richtung Norden, wo eben die Art nördlicher nicht mehr brütet. Aber auch in Südfinnland kann man sie noch finden, östlich bis Vorderasien irgendwie. Unsere östlichen Nachbarländer, da ist sie überall verbreitet. Und auf dem Zug eben südlich bis Afrika, da kommen wir natürlich unter dem Punkt Vogelzug, der Mönchsgrasmücke noch mal genauer drauf ein. Es gibt aber auch Nachweise bis aus Westchina, also ziemlich weit. Und das kommt, weil die Art einfach insgesamt sehr häufig ist. Weltweit, wenn man es vergleicht, brüten 75% vom Weltbestand in Europa. Das macht in Europa ungefähr 25 bis 49 Millionen Brutpaare. Damit ist die Art ziemlich häufig. Das ist der Stand von 2000. Der Weltbestand wird vielleicht sogar bis 70 Millionen Individuen geschätzt, ist also echt hoch. Genau, und in der Regel finden wir eben so auf 10 Hektar als Vergleichsfläche 2 bis 8 Paare der Art. Also die Art kommt dann wirklich auf so einer Fläche eigentlich sehr regelmäßig vor. In Deutschland wurden sogar maximal in idealem Habitat von 15 bis 19 Paaren pro 10 Hektar festgestellt. Überwintern sieht es dann anders aus, wie zum Beispiel in Seville, wo dann bis zu 169 Vögel auf 10 Hektar Fläche festgestellt wurden. Und ja, und das gilt erstmal für die Mönchsgrasmücke ganz allgemein, wie wir sie auch erkennen und gerade Kalle sie beschrieben hat. Kalle, magst du jetzt mal darauf eingehen, welche Unterschiede es noch geben könnte, die wir zwar nicht bei uns feststellen, aber die es eben weltweit bei der Mönchsgrasmücke noch genetisch gibt?
Ja, da sprichst du was Gutes an. Bei uns kommt die Nominatform vor, also Silvia atricapilla atricapilla. Es gibt allerdings auch eine Handvoll Unterarten, zum Beispiel die Unterart Gularis, die auf den Azoren und auf den Kapverde-Inseln vorkommt. Das ist ja recht typisch, dass sich auf Inseln dann nochmal irgendwie Unterarten bilden, weil sie dann genetisch doch irgendwie isolierter sind. Es gibt noch die Unterart Heineken, sowie das Bier, die in Madeira, auf den Kanaren, in Nordwestafrika, Marokko und dann ja noch ein bisschen nach Osten in Afrika bis Algerien zu finden ist. Da ist der allerdings ja der ganze Kopf schwarz und auch der Brustlatz schwarz. Also der ist dann auch optisch ganz gut zu unterscheiden. Und dann gibt es auch noch die Unterart Paulucci, die in Ostspanien, in Sardinien, aber zum Teil auch in Italien, also in Süditalien, Algerien, Tunesien, dann anzutreffen ist. Und zuletzt noch Damholzii, die Unterart, die dann in Osteuropa, also Türkei, Kaukasus und Richtung Kaspisches Meer vorkommt. Also, weiß nicht, war mir davor nicht bewusst, aber da gibt es auf jeden Fall auch noch einige Unterarten rund um Europa, die es zu entdecken gilt.
Ja, spannend, dass die Art, die wir so ja, häufig bei uns kennen, auch in ganz anderen Erscheinungsformen in anderen Regionen vorkommt und dann auf einmal anders aussieht, vielleicht ein bisschen anders singt, finde ich schon echt spannend. Aber bei uns haben wir eben nur die eine Art, deswegen ist es natürlich auch logisch, dass man die anderen nicht so kennt. Ganz unspektakulär ist auch das Habitat, wo die Mönchsgrasmücke vorkommt. Ich denke, die meisten, die schon mal eine beobachtet haben, wissen es. Mönchsgrasmücken können quasi überall da vorkommen, wo Bäume stehen, wo es ein bisschen bewaldet ist. Sie kommt teilweise wirklich im Wald vor, aber auch gern in Parks oder Gärten, wo es ein bisschen lichter wird, sobald da eben mehrere Bäume stehen. Und das auch bei einer geografischen Höhe eben von bis zu 2000 Meter über Normalnull.
Ja, dann widmen wir uns mal ein bisschen dem Zug. Auch wenn ganz wenige Mönchsgrasmücken, Tendenz wahrscheinlich steigend, auch in Deutschland und Mitteleuropa überwintern, bleibt es dennoch eine große, große Ausnahme. Die meisten sind Mittel- bis Langstreckenzieher und überwintern, ja, zum Teil südlich der Sahara, zum Teil aber auch im Mittelmeerraum und sind dann in Europa, in Südeuropa im März schon zu beobachten, dann in Deutschland sind die meisten Reviere erst im April dann tatsächlich besetzt und im Herbst ist dann so der Wegzughöhepunkt im Oktober. Der Zug ist jetzt nicht so, wie man das von Finken kennt oder auch von Singdrosseln oder so, dass man den so richtig aktiv wahrnimmt. Simon, vielleicht hast du da aber auch andere Meinungen zu, weil sie recht unauffällig ziehen. Sie ziehen alleine oder in kleinen Gruppen und vor allem nachts. Und man hat keinen so richtig auffälligen oder man weiß nicht so wirklich viel über den nächtlichen Flugruf. Teilweise beobachtet man oder hat man auf dem Rekorder so einzelne Gesangsstrophen, die man wahrscheinlich zu ziehenden Vögeln zuordnen kann. Aber nicht so wirklich wie bei Singdrosseln oder so, dass man die permanent auf dem Rekorder hat. Also sie sind dann doch recht unauffällig nachts. Beim Zug und deshalb kriegt man sie zum Beispiel auch nicht bei der Zugplanbeobachtung tagsüber. Im Schnitt ziehen sie pro Nacht 200 bis 240 Kilometer. Dementsprechend kann man sich das dann auch ausrechnen, warum dass die im Bodenseegebiet eine gute Woche früher ankommen oder 10 Tage als irgendwie beispielsweise in Nordniedersachsen. Teilweise, wenn das Habitat schlecht ist, können sie aber auch mehr ziehen, also zum Beispiel bis zu 1000 Kilometer pro Nacht, wenn sie übers offene Meer fliegen. Ja, in Teilen Westeuropas, wie gesagt, auch Kurzstreckenzieher, also dass sie dann auch in Spanien, in Italien, in Südfrankreich überwintern. Und sehr spannend finde ich, dass die recht standorttreu sind. Also eine Studie in Deutschland zeigt, dass bis zu 41% der Altvögel wieder ins Vorjahresrevier zurückkommen und dort brüten wollen. Allerdings ist die Dispersion bei den Jungvögeln deutlich größer, also nur gerade mal bis zu 7% suchen tatsächlich wieder das Revier oder die Nähe zum Revier auf, wo sie letztendlich auch geboren oder ausgebrütet wurden.
Die Ernährung der Mönchsgrasmücke, ja, ist zur Brutzeit vor allem eben durch Insekten abgedeckt, verschiedenste Insektengruppen, aber eben sehr insektenlastig. Das ändert sich sonst im Verlauf des Jahres, da sonst die Mönchsgrasmücke eben sehr gerne auf verschiedenste Beeren ist. Und da kann ich auch eine ganz ja, lustige Anekdote aus dem letzten Sommer erzählen, als Kalle und ich zusammen in Baden-Württemberg noch mit Beringen waren und wir dann auch Grasmücken beringt haben. Und dann passiert es ja auch mal irgendwie, die Grasmücken finden das nicht ganz so gut und kacken einen auch mal an. Passiert. Aber eigentlich kennt man es ja, Vogelkacke einfach weiß, geruchslos. Also eigentlich ganz angenehm im Vergleich zu den Exkrementen anderer Arten. Aber auf einmal war sie so lilafarben und roch richtig fruchtig. Und das kam, weil einfach die Grasmücken sich im Herbst komplett vollstopfen mit Beeren und das dann natürlich auch eben ihre Hinterlassenschaften beeinflusst. Also Beeren sonst zu vielen Zeiten des Jahres sehr gern gesehen. Da kann man sie dann auch wahrscheinlich im Herbst am besten beobachten, wenn dann irgendwie über Nacht ein paar Grasmücken gezogen sind und dann man morgens in irgendwelchen Beerenbüschen sie auf Nahrungssuche
Ja,
beobachten
sehr
kann.
guter Tipp. Und das mit der Kacke ist auf jeden Fall interessant gewesen. Also deutlich anderer Geruch als beispielsweise die Eisvögel, die wir ja auch beringt haben. Aber gut, ist ja auch eine ganz andere Nahrungsquelle. Machen wir weiter mit der Stimme. Vielleicht erst mit dem weniger bekannten Ruf. Der Gesang sollte ja den meisten geläufig sein. So hört sich der Ruf an. Letztendlich ist es ein Tick-Tack. Ich finde, man kann es ganz gut vergleichen mit zwei Magneten, die man gegeneinander scheppern lässt. Dito. Ich weiß nicht, wir hatten damals so eierförmige Magneten in unserer Kindheit. Ich weiß nicht, ob euch oder dir die was sagen, Simon, aber wenn man die gegeneinander geklackt hat, die haben sich zu 100% genau gleich angehört wie der Ruf einer Mönchsgrasmücke. Also so ein relativ weiches Tack ist der Ruf, und der Gesang besteht aus so einem schwatzenden Vorgesang, der zum Teil auch weggelassen werden kann. Gerade im Mittelmeerraum habe ich das Gefühl, wird der häufiger mal weggelassen. Und einem relativ flötenden Ende, ist ja auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal dann zur Gartengrasmücke. Also wirklich fast amselmäßig, sehr melodisch zum Schluss, flötend. Und das hört sich dann so an.
Nun, da wir die Mönchsgrasmücke bestimmen können, wissen, wie sie sich irgendwie dann verbreitet und wann im Jahr wir sie beobachten können als Sommervogel, können wir uns auch die Tätigkeit, die sie bei uns im Sommer macht, der widmen, und zwar der Brut. Und in der Regel brütet sie halt zwischen Mitte April und August, kommt natürlich nach aufs Gebiet dann drauf an. Und da gibt es auch ganz spannende Studien zu. Genau, in 5-25% der Fällen in Zentraleuropa brütet die Mönchsgrasmücke zweimal pro Jahr, also legt zweimal pro Jahr Eier, bei der zweiten Brut dann meistens ein paar weniger Eier, aber finde ich doch ganz spannend, dass sie eben auch auch doppelt brütet, was natürlich dann den Ertrag erhöht. Das Männchen baut dann irgendwann im Revier ungefähr 1-2 Tage lang ein sogenanntes Cocknest. Dieses Cocknest ist halt sehr einfach gehalten, und wenn das Weibchen das dann gut findet, dann bauen die das Männchen und Weibchen zusammen das Nest aus, bis es vernünftig ist. Das dauert dann nochmal so 2-5 Tage, heißt ungefähr nach einer Woche ist das Nest fertig, ist aber auch insgesamt sehr dünn, hat dünne Wände, einen dünnen Boden und besteht eben aus verschiedenen Gräsern und Zweigen. Es wird recht tief in der Vegetation gebaut, der Durchschnitt von der Höhe vom Nest, also vom Boden aus, liegt bei 1 Meter. Seltener über 2, aber es gab auch schon Extremfälle, wo es dann bis 8 Meter über dem Boden war, das ist dann aber eher die Ausnahme. Dann werden in das Nest im Durchschnitt 2-7, aber in der Regel eher 4-6 Eier gelegt. Da gibt es natürlich dann auch Extremfälle, aber wenn man so 4-6 Eier in einem Nest findet, ist es schon ganz normal. Das variiert dann auch nach Einflüssen, wie viel Nahrung da ist, wie viel Druck aus anderen Richtungen kommt, ob es die Erst- oder Zweitbrut ist und so weiter. Dann brüten beide Geschlechter im Wechsel, durchschnittlich 11 bis 12 Tage lang, und füttern anschließend auch nochmal so 11-12 Tage lang eben die Küken, die noch im Nest sind. Eine Studie aus Großbritannien, die ziemlich groß angelegt war, wo 2484 Eier betrachtet wurden, hat dann eben ergeben, dass es 60,4% Bruterfolg gab. Also 60,4% der Eier in Küken geschlüpft sind. Klingt sehr mathematisch, aber ist eigentlich mal ganz spannend, sich vorzustellen, wie es wirklich so in den Nistkästen, oder okay, die Nistkästen weniger, aber in den Gebüschen bei sich im Garten dann so aussieht, bei den Mönchsgrasmücken. Und eine Studie aus Südostdeutschland zeigt eben, dass dort bei knapp 52% der Paaren mindestens ein flügger Jungvogel eben rauskam, also die Brut erfolgreich war.
Ja, in Mitteleuropa gehört die Mönchsgrasmücke ja auch zu den Hauptwirtsvögeln des Kuckucks. Also auch das ist ein Argument, dass die Bruterfolgsquote zum Beispiel in Deutschland nur bei 51,9% liegt. Müsste man mal mit anderen Arten vergleichen, wie das da so im Verhältnis zu aussieht. Aber klar, das Nest ist durchschnittlich sehr niedrig, sprich Katzen kommen relativ nah oder gut dran, wenn die sich da durchs Gebüsch mal bewegen, oder auch andere Raubsäuger und halt zum Beispiel eben auch der Kuckuck. Widmen wir uns jetzt aber dem Alter. Da sind natürlich die Ringfunde teilweise ausschlaggebend für. In Gefangenschaft weiß man, dass der Rekordvogel 15 Jahre alt wurde. In der Wildnis liegt der Rekord bei 11,5 Jahren. Die Sterblichkeit liegt aber oder ist relativ hoch, also es ist sehr selten oder die durchschnittliche Population ist deutlich, deutlich jünger als diese 11,5 Jahre. Sprich, die Sterblichkeit der adulten Vögel liegt bei 54 bis 61%, je nach Studie. Und auch die Erstjährigen überleben nur zu etwa einem Drittel überhaupt das erste Jahr. Also wie bei den meisten kleinen Singvögeln geht das Ganze über die Masse. Und viele gehen halt schon im Nest verloren, beziehungsweise schon als Eier verloren und dann halt auch nochmal als Jungvögel. Und wir haben auch ein paar Gründe herausfinden können, warum die Sterblichkeit so hoch ist. Natürlich gibt es da unzählig viele Gründe, aber die Hauptgründe dafür, gerade hier in Nordwesteuropa, in Mitteleuropa, sind domestizierte Prädatoren, also Katzen vor allem. Zur Brutzeit, klar. Zu 25%, aber auch Menschen. Simon, da hast du vielleicht noch mehr Infos zu. Unfälle wie zum Beispiel Fensterscheiben zu 35%. Und aber auch sowas wie Nachstellung durch den Menschen. Also, ja, der Mensch und sein etwas größerer Dunstkreis, also wenn man noch die Katzen dazu zählen möchte, sind schon nicht ganz unwesentlich dafür verantwortlich, dass die Sterblichkeit teilweise recht hoch ist.
Ja, ist natürlich traurig, dass so viele Vögel draufgehen, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass irgendwie jedes Jahr quasi die Hälfte von allen irgendwie erstmal stirbt. Aber das ist eben in der Natur dann doch quasi der Normalfall. Und dementsprechend brüten sie ja auch eben so produktiv, dass sie mehrere Eier legen, teilweise zwei Bruten machen. Und das ist ja alles irgendwie zum Ausgleichen dabei. Und wenn man sich den Weltbestand anguckt, dann merkt man schon, dass es ja, der Art sehr gut geht. Sie gilt als Least Concern, also nicht gefährdet. Und ist eben einfach ein sehr häufiger Vogel in Europa mit einer ganz guten Ausdehnung. Aber es ist natürlich schon schade, wenn man sich anguckt, dass irgendwie von den Ursachen, warum sie sterben, dann da so präsent eben der Mensch irgendwie dabei ist. Und wenn es Unfälle sind durch Fensterscheiben, was man vielleicht verhindern könnte, indem man irgendwas in die Scheiben klebt und so, ist erstmal schade. Da kann man vielleicht jeder versuchen, ein bisschen was dran zu ändern. Aber schade ist natürlich auch, wenn es dann gezielte Nachstellungen gibt, irgendwie auf den Zugrouten, wo die dann massenhaft gefangen werden, teilweise als Delikatesse gegessen werden, wenn überhaupt. Und ist alles nicht so schön, aber man kann natürlich versuchen, die Münzgrasmücken es hier so gut gehen zu lassen wie möglich. Und dazu gehört natürlich dann auch eine gute Pflege vom Garten, dass man nicht alles einfach abholzt, sondern man vielleicht ein bisschen was wachsen lässt, dass man so einen kleinen Mini-Wald hat oder so. Und da ist denen dann sehr viel mitgeholfen. Ich wollte noch zwei spannende Zugpunkte von der Münzgrasmücke erwähnen, weil die Art ja auch jetzt, wenn wir die Folge bringen, mit auf dem höchsten Hochpunkt vom jährlichen Durchzug ist, Anfang April. Da gab es eben von der Stelle, wo ich auch als Beringungshelfer mitwirke, 2020 am 12. April, Zahl, da haben sie innerhalb eines Vormittags, gar nicht mal so lang, 91 Münzgrasmücken beringt in einem ziemlich kleinen Gebiet, einfach weil so viele eben dann auf dem Durchzug dort rasteten, weil Anfang April damit Hauptdurchzugszeit ist. Und im Herbst ist dann wahrscheinlich der Peak eher so Ende August, Anfang September, wenn die meisten Grasmücken ziehen, aber einzelne bleiben dann ja doch irgendwie bis in Oktober rein und ganz einzelne überwintern ja auch schon und da sieht man auch wieder, wie sich irgendwie so Zuggeschehen stark verändern kann. Das war so ein bisschen meine persönliche Anekdote zur, ja, Münzgrasmücke. Kalle, hast du noch eine persönliche Geschichte zur Münzgrasmücke?
Ja, wir haben ja so ein bisschen geschaut, oder ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, möglichst viele Arten recht früh zu sehen und habe mich dieses Jahr viel auch damit beschäftigt, wann ich welche Art normalerweise das erste Mal im Jahr beobachte. Und meistens ist es so, dass ich die erste Mönchsgrasmücke Mitte März singend habe, klar in Süddeutschland und noch sehr vereinzelt, aber zum Beispiel im Bodenseegebiet gab es dieses Jahr und auch letztes Jahr schon echt viele Sänger von Anfang März, also wirklich sehr, sehr beeindruckend früh. Und ich habe dieses Jahr auch recht viel danach gesucht, ja, meine überwinternde Mönchsgrasmücke irgendwo zu finden. Und normalerweise hat man ja die größten Chancen irgendwie eher so in Siedlungsnähe, da ist ja allgemein einfach vom Mikroklima ist es deutlich angenehmer. Und tatsächlich konnte ich eine einzige Mönchsgrasmücke überwinternd finden. Und zwar irgendwie Mitte Januar in einem großen, ausgedehnten Waldgebiet an einem Nordhang. Also wirklich auch, ich weiß nicht, auf über 500 Höhenmeter. Also irgendwie so das Habitat, wo ich als Mönchsgrasmücke am wenigsten überwintern wollen würde. Ja, keine Ahnung. Manchmal ist es dann doch anders, als dass man es, oder als es die Literatur darstellt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, sowas dann doch mal zu finden, ist halt doch relativ gering. Und da hatte ich dann in dem Fall viel Glück, beziehungsweise hoffentlich hat es die Mönchsgrasmücke auch irgendwie überlebt oder irgendwo anders noch hingeschafft. Keine Ahnung, was sie da haben wollte. Aber es war wirklich recht unwirtsam dafür, dass es in der Nähe dann doch noch deutlich angenehmere Stellen zum Überwintern geben sollte.
Krass, finde ich echt spannend. Da fällt mir auch noch mal was ein, was ich von einem britischen Orni gelesen habe, der ein Buch geschrieben hat, das ich gelesen habe. Großbritannien ist ja von der Lage auch noch mal eben deutlich westlicher und dadurch ist es ja Klima im Süden Großbritanniens an ein paar Stellen auch noch mal ein bisschen milder als jetzt vielleicht bei uns an der Küste.
Ja, auch durch den Golfstrom und so weiter.
Genau, aber da ist es tatsächlich ein Phänomen, welches die beobachten konnten und beschrieben haben, dass im Winter immer quasi an der Südküste sich so ja, ein paar Singvögel ansammelten, die einfach nicht abziehen wollten, weil so eine Mönchsgrasmücke überlegt sich ja auch, sie möchte, um möglichst viel Erfolg mit der Brut zu haben, früh im Brutgebiet zurück sein. Und umso früher sie zurück ist, umso früher kann sie singen, das Revier festmachen, im Idealfall schon brüten, wenn das Wetter es zulässt. Das ist ja auch nochmal ein klarer Indiz für Klimawandel. Und deswegen überlegen die sich natürlich auch, fliegen wir jetzt übers große Meer, das wollen wir eigentlich gar nicht, und bleiben dann, weil es doch ein bisschen milder wird von Jahr zu Jahr, gerne mal eben dann am Südende quasi von Großbritannien sitzen. Und dann gab es da eben im Winter so kleine Ansammlungen, dass man sich da quasi da am 1. Januar gleich hier Ticks abholen konnte. Das ist ja auch nochmal irgendwie ein bisschen Veränderung vom Zuggeschehen. Und finde ich echt spannend, weil Mönchsgrasmücke so ein häufiger Zugvogel ist, aber man eben so viel an ihr lernen kann, weil sie einfach durch ihre Häufigkeit so präsent ist, man recht gut an ihr forschen kann. Ich weiß, dass es hier eben die Beobachtung gibt, dass die eben von Jahr zu Jahr früher ins Brutgebiet zurückgehen. Da gab es auch sehr spannende Beringungen zu, wo man dann eben gucken konnte, welches Geschlecht ist früher da. Die Männchen, die noch früher Reviere behaupten müssen, weil sie sich selbst da halt schon ernähren können, während das vor vielen Jahren gar nicht möglich gewesen wäre. Oder auch dann eine ganz andere Richtung der Forschung, wo in Wilmshaven dran geforscht wurde, wie tatsächlich Grasmücken teilweise künstlich zuckerkrank werden können, um dann eben die Wanderung durch die Wüste, wir haben ja erzählt, dass sie zum Teil südlich der Sahara überwintern und da eben auch eine lange Strecke wo lang fliegen müssen, wo sie nicht so viel Nahrung finden. Und um das zu schaffen, eben künstlich irgendwie zuckerkrank werden können, aber auch ein Enzym haben, um diese Zuckerkrankheit wieder loszuwerden. Und wenn der Mensch da schlau draus werden würde oder wird, könnte man damit eben zum Beispiel gegen Diabetes oder so vorgehen, mit Hilfe eines Enzyms, das diese Zuckerkrankheit einfach loswerden lässt. Und das zeigt nochmal, finde ich, wie faszinierend auch so häufige Vögel sein können.
Ja, man lernt ja vieles immer von den häufigen Vögeln, also auch Meisen, Stare, Haussperlinge und so sind ja häufig Grundlage von Forschung. Was ich sehr spannend finde, ist mit dem Zuggeschehen bei den Weißstörchen, weiß man das ja, dass das auch vererbt bzw. eher erzogen wird, also dass die Jungvögel von überwinternden Weißstörchen tendenziell auch nicht ziehen. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch zu überwinternden Weißstörchen werden, ist höher als die Jungvögel von ziehenden Weißstörchen. Und ob man sowas auch bei Mönchsgrasmücken feststellen kann. Also, dass die Eltern denen das irgendwie mitteilen oder die begleiten bis ans Südende von Großbritannien und sagen, ja nee, hier bleiben wir, hier ist es schön und gut. Oder ob das eine rein zufällige Geschichte ist. Also wer noch eine Doktorarbeit schreiben möchte, vielleicht hat er ja jetzt ein Thema.
Wir vergeben die Themen. Echt super spannend. Also ich muss sagen, als wir auf die Idee kamen, ja, eine Folge über Mönchsgrasmücke zu machen, das war vor einer Stunde. Nee, da dachten wir noch so, ja, okay, Mönchsgrasmücke, das haben wir schnell abgearbeitet, aber so richtig spannend wird es nicht, oder? Dass wir auch irgendwie Mehrwert bieten können. Aber als wir dann irgendwie schon so Informationen rausgeschrieben haben, ist mir schon aufgefallen, dass man, okay, so viele Studien, die man einfach nicht kannte, aber dass es einfach echt viel über so eine Art zu erfahren gibt, was man nicht weiß. Und man kann mehr daraus lernen. Und selbst wenn man irgendwie schon voll drin ist in der Materie beim Birden und quasi alle Arten, die hier vorkommen, kennt und ansprechen kann und ein bisschen was über sie weiß, man kann immer noch mehr lernen. Und es gibt einfach so viel Spannendes darüber zu erfahren. Und ich finde es echt beeindruckend, was alles hinter der Mönchsgrasmücke, die sonst nur so ein Vogel im Garten ist, was da alles so im Brutgeschehen hintersteckt und ist schon irgendwie echt spannend und kann ihm jetzt sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier über die Art zu sprechen.
Ja, mir auch. War auf jeden Fall ein guter Vorschlag und ich hoffe, den ZuschauerInnen hat es auch gefallen. Und dann würden wir uns mal freuen, wenn wir Feedback bekommen, ob es ja noch Bedarf gibt, weitere häufige Vögel oder auch andere Arten, vielleicht auch mal Gattungen oder so, sich mal genauer anzuschauen. Und da sind wir natürlich auf euer Feedback angewiesen. Schreibt uns also gerne eine Nachricht auf Instagram oder eine Mail oder wie auch immer, was ihr gerne als nächstes hören möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören. Simon, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Das gebe ich auch an dich und euch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Findet eure erste Mönchsgrasmücke des Jahres, denn jetzt ist der richtige Moment, falls ihr es nicht schon getan habt. Und vielleicht guckt ihr jetzt ja mit anderen Augen auf die Gartenart, nenne ich es mal. Und in dem Sinne wünsche ich Kalle dir und natürlich allen unseren ZuhörerInnen jetzt noch eine schöne Frühlingszeit mit vielen Mönchsgrasmücken.
Tschüss.
Ciao.